wenn man jeden Tag trainiert, trainiert man sich in den Keller.
Okay.
Ja. Und wenn man mit einem strukturierten Plan trainiert, dann ist es eben auch so, dass man dann wochenweise das auch steigert, um dann in der vierten Woche eine Regenerationswoche, so eine Entlastungswoche zu machen.
Wo ich dann gar nichts mache?
Ja, nicht gar nichts, aber wenig.
Okay.
Also
mal zum Bäcker und zurück, auch, oder?
Genau, ein ganz reduziertes Programm.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler und ich würde auch gerne mal so einen Volkslauf mitmachen. Das Gefühl muss doch geil sein, oder? Du läufst da durchs Ziel, alle Menschen klatschen. Also, toll. Der Weg dahin, gut. Also, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Also, zum einen der Weg vom Start bis zum Ziel, aber auch dieser Weg zum Start. Also, dieses erstmal fit machen für diesen Lauf. Wenn ich Leute sehe, die Stunden durch den Wald laufen oder von einem Stadtteil zum nächsten, dann denke ich immer, wie schaffen die das? Bin ein bisschen neidisch, möchte ich fast sagen, weil ich möchte das auch können. Hab schon mehrere Anläufe genommen, also zumindest immer mal so Phasen gehabt, wo ich regelmäßig laufen gegangen bin, aber so richtig... Also richtig gepackt hat es mich nie, fand es immer unglaublich anstrengend. Aber dieses Gefühl, diese Gier von wegen, ich möchte auch mal so einen richtigen Lauf mitmachen, ist weiterhin geblieben. Aber wie kann das klappen? Wie kann es klappen, am Ziel anzukommen und das dann auch noch irgendwie erfolgreich? Also von den ersten Schritten bis zum Marathon. In dieser Folge geht es um umfassende Einblicke für Anfänger und auch ambitionierte Läufer. Wir sprechen da über einen Gesundheitscheckup. Also sollte ich, bevor ich dieses Projekt Volkslauf starte, mich vorher einmal durchchecken lassen? Ist das sinnvoll? Und wie sieht dann eigentlich auch so ein Trainingsplan aus? Also wie sieht eine optimale Vorbereitung aus? Kann auch jeder und jede so einen Volkslauf auch wirklich machen oder bleibt es dann nur ein Traum? Arzt Dr. Jens Bründrup will uns das erklären. Er liebt den Sport. Er ist aktiv auch beim Volkslauf hier in Bielefeld, nennt sich Hermannslauf. Hermannslauf kommt ein, zwei Mal in dieser Folge vor. Ist ein Lauf bei uns hier durch die Region Ostwestfalen-Lippe, durch Nordrhein-Westfalen. Der Lauf hat viele Höhen und Tiefen und findet einmal im Jahr im April statt. Bevor wir jetzt aber zu den Tipps zur Trainingsfrequenz kommen, zu nützlichen Hilfsmitteln, da reden wir irgendwie von einer Pulsuhr. Wollen wir erstmal ein bisschen kennenlernen, beziehungsweise Sie passend zum Thema einordnen. Herr Dr. Bündrup, Sie sind sportaffin?
Sehr. Also als Kind geschwommen, dann Rennrad gekauft vom Jobgeld, was ich in den Ferien verdient habe und dann später als Student Triathlon mit der Arbeit dann nur noch Fahrrad und ein bisschen Joggen. Und jetzt nur noch Fahrrad.
Okay. Und Orthopäde vom Beruf.
Ja.
Und dementsprechend in Kombi auch mit Menschen zu tun, die viel Sport machen, die laufen und auch das ein oder andere Problemchen haben.
Genau, ich habe ja die Zusatzbezeichnung Sportmedizin und ich war auch schon immer sportlich affin und habe beim Hermannslauf eine Veranstaltung ins Leben gerufen, wo wir dann Abendveranstaltungen machen für die Läufer, damit Training möglichst effektiv und verletzungsfrei läuft und dann noch einen zweiten Veranstaltungsteil, wo wir dann auch über Verletzungen und Behandlung von Verletzungen reden und vor allem natürlich über die Vorbeugung. Dann war ich auch mal bei der Leichtathletik Weltmeisterschaft 2009 in Berlin im Medical Team und 2018 nochmal in Berlin bei der Europameisterschaft. Also Sport ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens immer gewesen.
Okay, ja, schön, dass Sie in dieser Folge dabei sind, dass wir zusammen den Leuten da irgendwie Tipps geben können, wie man erfolgreich so einen Volkslauf angehen kann. Was meinen Sie denn generell so? Also es ist ja irgendwie schon beliebt zu laufen. Woran liegt das? Also was gibt das den Menschen? Was ist so toll dran?
Ja, Laufen ist leicht zu machen. Jeder kann es im Grunde genommen. Es kommt ja auch nicht aufs Tempo an. Es muss ja auch nicht immer ein Weltrekord dabei rauskommen. Man kauft sich ein paar ordentliche Schuhe. Man braucht nicht so viel Ausrüstung. Man kann direkt von der Haustür starten. Viele machen das auch, um den Kopf frei zu bekommen oder nochmal zum Ausgleich für den Job. Und man ist ja sehr flexibel. Man braucht keine große Ausrüstung. Man kann im Wald laufen, man kann auf der Straße laufen, am Strand, wo auch immer. Und das reizt viele Leute. Und nebenbei ist es ja auch nicht ganz ungesund. Man kann was für sich selber tun. Das macht vielen auch Spaß und man kann sich dann in Wettkämpfen messen, wenn man möchte, oder den inneren Schweinehund überwinden, wenn man sich mit anderen trifft, obwohl man gar keine Lust hat. Also in der Gruppe macht es auch Spaß und das ist, glaube ich, für viele auch attraktiv.
Ja, den Traum habe ich auch irgendwie mal, so einen großen Marathon mitzulaufen. Die Frage ist dann ja immer, wie fange ich denn an? Also wenn ich jetzt vorher noch nie sowas gemacht habe, Amateur, wenn überhaupt bin, und gehe jetzt morgen außer Haustür, dann kriege ich das irgendwann gut hin, oder ist das, also schafft jeder das irgendwie?
Das kann man natürlich machen, wenn man sehr talentiert ist und jung und sich keine großen Gedanken macht, aber man sollte natürlich schon ein gewisses Pensum absolvieren, damit man jetzt, wenn man auf dem Marathon oder auf dem Hermannslauf aus ist, natürlich diese Strecke bewältigt und auch das Training dafür, denn das Training ist ja eigentlich fast der wichtigere Teil, den verletzungsfrei und überlastungsfrei hinzubekommen. Und da brauchst du ein bisschen Vorbereitung. Das kann man jetzt normalerweise nicht so aus der kalten Hose schütteln.
Ja, kurze Erklärung nochmal, 31 Kilometer ist der Hermannslauf.
Genau, 31,1.
Ja, okay, stimmt. Nein, habe ich vergessen. Ja.
Viele Höhenmeter bergauf, aber vor allem auch bergrunter.
Ja, und wie steige ich denn dann ein? Also wie komme ich denn sozusagen ins Laufen?
Ja, man müsste sich schon dann gewisse zeitliche Vorgaben machen, dass man sagt, ich möchte jetzt den Hermannslauf 2025 laufen. Da sollte man dann auch nicht zu spät mit dem Training anfangen, denn so ein Trainingsaufbau, der braucht Zeit. Und der Körper muss sich ja anpassen, auch an die Belastung des Laufens und an das, was an Bodeneigenschaften und so weiter auch. Und da muss man mindestens mal 3 Monate Vorbereitung in Kauf nehmen. Und wenn man jetzt kompletter Laufanfänger ist, reicht das natürlich nicht. Da würde ich mir eher mal ein Jahr Zeit nehmen und dann schauen, dass man das Training langsam aufbaut und auch schaut, wie der Körper reagiert, wie man sich selber fühlt. Und man hat ja vielleicht auch noch einen Job, den man nebenbei erledigen muss, oder man hat Familie und muss dann das alles irgendwie unter einen Hut bringen. Und das ist ja für viele auch nicht so ganz einfach. Und dann zu sagen, okay, mit einmal in der Woche Training will ich schaffen, das wird vielleicht doch ein bisschen schwierig.
Und sollte ich vorher auch einmal noch zum Arzt gehen, vielleicht zu Ihnen als Orthopäden, um zu sagen, Mensch, kann ich das körperlich überhaupt, oder?
Also zum Orthopäden ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, es sei denn, man hat irgendwelche bekannten Probleme, die man dann nochmal erörtern will, oder man hat eine Fußfehlstellung, wo man dann vielleicht ein paar Einlagen braucht. Wobei man allerdings sagen muss, dass der Schuh da eine viel wichtigere Rolle spielt als eine Einlage, denn wenn der Schuh nicht passt, wird man das mit einer Einlage auch nicht ausgleichen können. Ansonsten sind die orthopädischen Probleme zwar häufig schmerzhaft und verhindern auch dann die weitere sportliche Tätigkeit, aber die sind nicht gefährlich. Was problematisch sein kann, ist, wenn man jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat zum Beispiel. Deswegen wird von den sportmedizinischen Fachgesellschaften empfohlen, so ab 35 dann auch mal eine kardiologische Untersuchung zu machen mit einem Herzultraschall oder einem Belastungs-EKG, um auch zu prüfen, ob da alles so ist, wie man das erwartet, und damit man dann auch problemlos seine Ausdauerbelastungen dann starten kann.
Sprechen wir dann so von einer sportmedizinischen Untersuchung, oder wie
ist das? Ja, das ist im weitesten Sinne eine sportmedizinische Untersuchung, dann eben vielleicht eher internistisch ausgerichtet, weil die internistischen Erkrankungen sind ja die, die einen umbringen und nicht die orthopädischen. Orthopädisch kann man das natürlich auch machen. Man kann auch noch weitergehen, dass man Belastungstests macht, Spiroergometrien oder auch Laktattests, wenn man es ganz genau wissen will, wie man dann seine Belastung steuert. Aber das Wichtige wäre eigentlich, dass man mal sein Herz abchecken lässt.
Also EKG.
EKG, Belastungs-EKG und einen Ultraschall vom Herzen macht, ob der Blutfluss so ist und die Herzfunktion so, wie man das eigentlich haben müsste.
Okay, also ist wichtig, höre ich auf jeden Fall da raus. Da passt es perfekt, dass die Heimatkrankenkasse euch da unterstützt. Finanziell im Rahmen des Gesundheitskontos gibt es da eine sportmedizinische Untersuchung und auch Beratung pro Kalenderjahr, sind da auf jeden Fall drin. Sofern der Arzt das auch verordnet, so erstmal der grobe Überblick. Solltet ihr Interesse an so einer Untersuchung haben, klickt gerne auf den Link oben in den Shownotes. Da findet ihr dann alle Infos und Details. Und da reden wir dann, Sie haben es ja auch schon gesagt, über eine Ganzkörperuntersuchung, über ein EKG, eine Beratung, oder in gewissen Fällen geht es dann auch um einen Lungenfunktionstest oder auch die Laktatbestimmung. Haben wir vorhin schon grob drüber gesprochen. Kann ich auch gerne was noch von zu erzählen. Hatte ich nämlich auch schon mal gemacht, fand ich ganz spannend, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber bleiben wir erstmal dabei, dass wir jetzt das Go vom Arzt gekriegt haben. Wir können jetzt loslegen. Und dann geht's jetzt wie weiter? Also wie sieht denn mein Start, mein Plan aus? Vermutlich steigere ich mich da irgendwie von Woche zu Woche.
Genau, wir reden ja auch über Anpassungsvorgänge im Körper und man fängt ja nicht gleich mit dem Marathonlauf an, sondern man fängt erstmal klein an. Als kompletter Laufanfänger ist es ja eigentlich so, dass man eine Minute geht und eine Minute läuft im Wechsel und das dann steigert. Und man fällt auch nicht mit Sprints an, sondern man trabt ein lockeres Tempo. Und gerade für diese langen Ausdauerbelastungen wie Marathon oder Hermannslauf ist es halt wichtig, dass man auch die Ausdauerleistungsfähigkeit trainiert. Und das sind eben vor allem dann lange Läufe, die dann im Verlauf des Trainings auch immer länger werden. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass der Körper eine gewisse Zeit braucht, um sich anzupassen. Und das läuft in den einzelnen Strukturen unterschiedlich schnell oder langsam ab. Herz-Kreislauf-System, Muskulatur passt sich sehr schnell an. Das heißt, wenn man mal so 4 bis 6 Wochen trainiert hat, dann merkt man in der Regel schon, dass das Herz-Kreislauf-System viel besser wird, dass die Muskulatur viel besser wird. Also man kann länger laufen, man kann schneller laufen und man merkt, dass man insgesamt fitter wird. Problem ist nur, dass Sehnen, Bänder, Knochen sich nicht so schnell anpassen. Die brauchen ungefähr 6 bis 8 Mal so lange. Und dann fangen die Probleme an. Das hatten wir zum Beispiel in der Corona-Zeit, wo viele Leute dann das Joggen für sich entdeckt haben. Die haben dann ein paar Wochen trainiert und auch gemerkt, es geht viel besser und man hat dann mehr gemacht, man ist schneller gelaufen und viele haben dann orthopädische Probleme bekommen. Da fing es mit Knieschmerzen an, Hüftschmerzen, Fußschmerzen, alles Mögliche kam dann nach einigen Wochen dann erst zum Vorschein und sowas hält dann oft sehr lange an und ist schwierig zu behandeln. Und frustriert dann natürlich auch. Also in dieser Hinsicht ist es wichtig, dass man nicht nur trainiert, sondern dass man eben auch einen Belastungsaufbau hat. Und da gibt es auch ein paar Faustregeln, an die man sich halten sollte. Zum Beispiel sollte man sein Pensum nicht mehr als 10% pro Woche steigern. Mhm. Einfach auch deshalb, um diese Anpassungsvorgänge im Körper erstmal laufen zu lassen. Und sich nicht selbst zu überfordern.
Ist, glaube ich, auch wirklich ärgerlich. Also dann, wenn man den Schweinehund, sag ich mal, überwunden hat und läuft das erste Mal zügig und denkt so, Mensch, ich fühle mich richtig gut, dass ich das überhaupt jetzt so entspannt hinkriege, irgendwie, sagen wir mal, 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu laufen, schafft dann irgendwann auch seine 5 Kilometer ganz entspannt und auf einmal sagt dann irgendwie der Körperbau, Moment, also so weit sind wir doch noch nicht, ne?
Genau, da gibt es immer so eine unterschiedliche Wahrnehmung, ne? Der Körper möchte nicht das, was man selber vielleicht will, aber das wird man dann relativ schnell zurückgespiegelt bekommen und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man auch Regenerationszeiten im Training mit einplant. Das heißt also, dass man nicht jeden Tag trainiert, sondern dass man tageweise auch dann mal weniger macht. Und in der Trainingsmethodik gibt es dann eben auch so gewisse Splits. Das heißt, man trainiert zum Beispiel 3 Tage am Stück und steigert jeden Tag meinetwegen um 10% sein Pensum und macht dann am 4. Tag einen Regenerationstag, also einen Ruhetag oder einen Tag, wo man eben eine Alternativsportart dann trainiert und wo man dem Körper also schon Gelegenheit gibt, sich auch zu regenerieren und steigt dann am 5. Tag wieder mit einem etwas höheren Pensum ein als am 3. Tag und steigert dann nochmal am Folgetag, um dann am nächsten Tag wieder einen Regenerationstag zu haben. Das wäre jetzt ein Wochenplan mit 5 Trainingstagen, was natürlich schon relativ intensiv ist, aber so wird auch im Profibereich trainiert, ne? Man trainiert nicht jeden Tag aufs Gleiche, sondern man steigert das zum Beispiel innerhalb einer Woche, um dann auch wieder Tage dazwischen zu haben, wo man eben regeneriert. Das ist ganz entscheidend, weil nur in der Regeneration erfolgt eine Anpassung des Körpers auf die Belastungen, die eigentlich von ihm gefördert werden. Und diesen Effekt kennt man auch schon sehr lange, den nennt man Superkompensationseffekt. Und der ist in der Trainingsplanung entscheidend, weil nur in dieser Phase der Superkompensation eine Verbesserung erfolgt.
Okay, also das heißt dann?
Das heißt umgekehrt, wenn man jeden Tag trainiert, trainiert man sich in den Keller.
Okay, ja.
Und wenn man mit einem strukturierten Plan trainiert, dann ist es eben auch so, dass man dann wochenweise das auch steigert. Man macht zum Beispiel 3 Wochen dann kontinuierliche Steigerung in den Wochenumfängen, um dann in der 4. Woche eine Regenerationswoche, so eine Entlastungswoche zu machen.
Wo ich dann gar nichts mache?
Ja, nicht gar nichts, aber wenig.
Okay.
Also
mal zum Bäcker und zurück,
auch,
oder?
Genau, ganz reduziertes Programm. Aber auch unter dem Hintergrund, dass man eben dem Körper jetzt Gelegenheit gibt, nach 3 Wochen intensiverer Belastung sich zu regenerieren. Das fällt aber vielen schwer. Auch,
wenn man so einen
genau, dass
Namen
man dann das Gefühl hat, man macht zu wenig oder man trainiert nicht richtig und man verliert an Leistung. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also in dieser Entlastungswoche gewinnt man unheimlich viel dazu. Nur das muss man eben auch vom Kopf her können, dass man also diesen Regenerationseffekt dann mitnimmt.
Gilt das dann jetzt nur für die wirklichen Anfänger oder ist das generell, ob ich nun schon so ein bisschen was kann oder?
Nein, das gilt für alle und das gilt auch insbesondere für die Spitzenläufer. Und ich weiß, dass die auch genauso trainieren und dass es denen auch sehr schwer fällt, so eine Entlastungswoche zu machen, weil sie immer ein schlechtes Gewissen haben und meinen, sie machen nicht genug und der Lauf steht vor der Tür und jetzt muss noch mehr gemacht werden. Aber das, genau das Gegenteil ist eben der Fall. In der letzten Woche vor dem Wettkampf oder in den letzten 14 Tagen, da sollte man sogar das Pensum nochmal deutlich reduzieren, um diesen Regenerationseffekt zu nutzen. Das Ganze nennt sich Tapern und ist auch wissenschaftlich belegt, dass das tatsächlich zu einer Leistungssteigerung führt. Das heißt also, am Tag vor dem Lauf sollte man sich jetzt nicht nochmal intensiv belasten, weil dann wird man dann am nächsten Tag die Quittung bekommen.
Aber Sie hatten jetzt am Anfang dieses Trainingsplans sozusagen gesagt, wenn ich gar keine Erfahrung im Laufen habe, dass ich wirklich erstmal wieder gehe, laufe. Also das ist wirklich so der Grundstein.
Das ist die Empfehlung, genau.
Auch wenn man sich doof dabei fühlt.
Ja, also es kommt ja auch immer ein bisschen davon ab, aus welchem Level man startet.
Ja, ich denke mir gerade so, man kauft sich extra Laufsachen, Schuhe, geht extra ins Fachgeschäft, voll ausgerüstet und dann geht man auf die Straße und geht. Da fühlt man sich ja wahrscheinlich irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, da muss man das vielleicht im Dunkeln machen oder im Wald, wenn keiner dabei ist. Aber man muss eben schauen, dass man sich nicht selber überfordert. Man will vielleicht mehr, als der Körper zulässt und das wird man unter Umständen relativ schnell dann zurückgespiegelt bekommen. Und dann kann man gar nicht mehr trainieren. Das ist das, was viele dann auch sehr frustriert, dass man eine Trainingseinheit gehabt hat, die dann dazu führt, dass man beispielsweise Knieschmerzen hat und diese Knieschmerzen gehen dann erstmal nicht mehr weg. Und das kann Wochen, das kann Monate anhalten, wenn man bei einem Training überzogen hat, mehr wollte, als der Körper hergibt, dann wird man manchmal ganz schön eingebremst.
Ja, man kennt das ja, man ist dann erst in so einem Flow drin, der Mensch läuft richtig gut, läuft vielleicht auch zu schnell los und dann hat man nach ein paar Metern schon keine Puste mehr, gerade wenn man irgendwie angefangen hat mit dem Laufen. Ne?
Ja, und da muss man sich dann selber hinterfragen natürlich, ne? War das so richtig, was ich da gemacht habe? Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, auch auf Alternativsportarten zurückzugreifen, dass man dann sagt, ich kann zwar im Moment nicht laufen, aber ich kann ja vielleicht Fahrrad fahren oder schwimmen oder kann auch mal Tennis spielen, je nachdem, was einem auch Spaß macht. Ne? Muss ja nicht immer nur das Laufen sein.
Und wenn ich jetzt schon so ein bisschen laufen kann, schon meine 5 bis 10 Kilometer schon ohne Probleme mache und habe jetzt aber irgendwie einen 31,1 Kilometer Lauf oder einen Marathon, da muss ich ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders trainieren. Dann fange ich jetzt ja nicht irgendwie mit Basics an, sondern da muss ich ja schon irgendwie auf mehr Intensität gehen, oder?
Ja, das wird eben dann gesteigert und was ich eben sagte, man hat dann eben 3 Wochen zum Beispiel, wo man dann kontinuierlich steigert, aber immer wieder Regenerationstage eben auch mit einbaut und dann die 4. Woche, wo dann Entlastungswoche kommt und wo man dann in der 5. Woche wieder mit einer höheren Intensität beginnt. Und meistens merken die Sportler das auch relativ gut, dass diese Entlastungswoche einen richtigen Schub gebracht hat. Und wenn man sich jetzt auf lange Distanzen vorbereitet, gehört auch noch ein bisschen mehr dazu als nur das Laufen. Man sollte auch das sogenannte Lauf-ABC machen. Das ist ein Trainingsprogramm, was andere Elemente als Laufen beinhaltet. Da sind zum Beispiel koordinative Übungen dabei oder Sprungübungen, Balanceübungen. Das ist ein wichtiger Bestandteil, wo man eben nicht nur das Laufen trainiert, sondern auch die anderen Körperfunktionen, die für die Stabilität des Körpers beim Laufen eben wichtig sind. Und da ist es auch erforderlich, eine gute Rumpfmuskulatur zu haben. Das heißt also Bauchmuskeln, Rückenmuskeln und dass man effektiven Armeinsatz hat, der den Vortrieb noch stabilisiert und beschleunigt. Und wo der Oberkörper eben auch stabilisiert wird, um möglichst effektiv zu laufen und auch verletzungsfrei zu bleiben.
Ja, gerade wenn man ja auch immer, wenn man über, was ich, harten Boden läuft, dann ist es ja auch für die Gelenke jetzt gerade nicht das Beste, ne? Wenn man da keinen...
Ja, und vor allem das Bergablaufen, das hat es richtig in sich. Und beim Bergablaufen werden die Oberschenkelmuskeln und auch der Rumpf werden sehr stark belastet. Ja, das hängt immer davon ab, was haben wir denn auch für ein Gelände und wie steil ist es. Wenn man jetzt in die Alpen geht, gibt es ja viele, die gehen dann auch mit Walkingstöcken, weil es sehr steile Passagen gibt. Das sind dann so Ultraläufe teilweise auch. Und dann hat man auch teilweise sehr unterschiedliches Gelände, was auch rutschig sein kann. Das ist dann ja auch manchmal besser, dann einen passenden Schuh zu haben, der dann für den Untergrund auch entsprechend geeignet ist. Ansonsten das Bergauflaufen kann man natürlich auch trainieren. Wenn man da einen guten Armeinsatz hat, ist das zusätzlich so eine Art Vortrieb. Allerdings muss man das auch gut trainieren, denn die Arme brauchen auch viel Energie. Das heißt, wenn man den Armeinsatz richtig macht, ist das auch ein sehr intensives Cardiotraining zusätzlich.
Okay, ich brauche erstmal so eine Grundausdauer, ne? Die haben wir jetzt ja mit so einem Trainingsplan gemacht und dann kann man sich auf so ein paar Sachen spezialisieren, bergauf, bergrunter, was ich da so für Techniken machen kann.
Genau, und beim Bergauflaufen ist es natürlich wichtig, dass man schaut, wenn man jetzt im Wettkampf ist, dass man vielleicht kurze Passagen auch mal geht. Da wird man nicht viel Zeit verlieren. Dafür verausgabt man sich nicht vollständig dann.
Wir haben jetzt schon viel von so Gelenken gesprochen, dann zwickt es hier und da. Was sind denn so generell Signale des Körpers, wo man irgendwie sagt, okay, das war jetzt doch ein bisschen zu viel oder zu intensiv?
Es gibt ja die allgemeine Form des Übertrainings. Das ist dann, wenn man zu viel trainiert hat oder zu hart trainiert hat. Das kann man weder im Labor messen, noch kann man das irgendwie sonst darstellen. Ein guter Indikator ist eigentlich, wie man sich morgens nach dem Aufstehen dann fühlt. Und wenn man dann eine hohe Herzfrequenz hat, die höher ist, als man sonst üblicherweise hat, dann ist das auch ein Hinweis dafür, dass man vielleicht doch mal einen Ruhetag einlegt und sich nicht in so eine Übertrainingsphase begibt. Weil wenn ein richtiges Übertraining da ist, dann hat man auch dauerhaft eine Leistungsminderung. Das wäre jetzt mehr so im Bereich Herz-Kreislauf-System. Das andere sind dann die orthopädischen Sachen. Und da kann man sich relativ schnell mit nur einer Trainingseinheit relativ viel Schaden zufügen und dann auch, sagen wir mal, dass man, wenn man ganz viel Pech hat, auch die Saison dann schon beendet ist.
Okay.
Klassiker sind so Knieschmerzen natürlich. Und das
die
ist,
habe
wenn
ich dann
man,
innen, außen? Oder
ja, innen, außen, vorne vor allem, okay. Um die Kniescheibe herum. Denn die Kniescheibe wird beim Laufen relativ stark belastet. Das mag man gar nicht glauben. Die Kniescheibe ist ja nicht groß, aber die muss eine sehr hohe Belastung aushalten. Da haben wir 5- bis 7-faches Körpergewicht, was auf die Kniescheibe drückt, wenn man jetzt steile Bergabpassagen runterläuft. Und das darf man nicht vergessen, dass da zählt jedes Kilo sozusagen, was man mit sich rumschleppt, 4- bis 7-fach, je nachdem.
Also müsste ich ja im Prinzip auch noch mal ein bisschen meine Muskulatur in den Oberschenkel trainieren, um da irgendwie ein bisschen mehr Stabilität
genau,
zu haben.
Genau, das ist das, was dann beim Lauf-ABC gemacht wird, dass man dann auch bestimmte Übungen macht, die jetzt über das Laufen eben hinausgehen und zur Muskelstärkung bestimmter Muskelpartien dienen. Und da spielt die Kniescheibe eben eine wichtige Rolle. Die wird eben durch bestimmte Muskeln auch stabilisiert. Und wenn die eine hohe Stabilität hat und die Beinachse eine gute Stabilität hat, dann ist auch das Laufen verletzungsfreier. Also das heißt, man kann länger laufen, man kann schneller laufen und man ist weniger frustriert, wenn man dann ausfällt. Die Ausfallzeiten werden eben auch geringer sein.
Was meinen Sie, wie lange fällt man dann so aus, wenn man jetzt wirklich schon Knieschmerzen hat? Dann ist man eine Woche.
Das kann von ein paar Tagen bis zu Monaten dauern. Ich habe manchmal Sportler, die fallen dann ein Jahr aus.
Was? Okay.
Ja, das ist dann sehr frustrierend. Weil ne, die meisten wollen natürlich dann ihr Laufen auch nicht aufgeben. Und wenn man dann sagt, ich habe zwar jetzt ein bisschen Knieschmerzen, aber das wird schon weggehen, kann das auch mal darin enden, dass es eben nicht mehr weggeht, sondern immer schlimmer wird. Und dass man dann in der Therapie auch nur begrenzte Möglichkeiten hat.
Also wenn ich schon ein erstes Zwicken merke, dann erstmal gar nichts machen, oder?
Ja, also gar nichts, finde ich, ist auch immer so ein schwieriges Thema. Das können die meisten nicht. Aber man kann ja auch mal in sich reinhorchen und man weiß vielleicht auch, woran es liegt. dass die Einheit, die man am Tag davor gemacht hat, vielleicht ein bisschen zu intensiv war oder zu viel Bergabpassagen in ermüdetem Zustand gelaufen worden sind, weil das eben zum Beispiel die Knie sehr stark belastet, dass man dann sagt, okay, heute mache ich halt ein Regenerationstraining statt normales Grundlagenausdauertraining und bewege mich halt in einem Bereich, wo ich flach laufe und wo ich dann auch keine langen Distanzen und keine hohen Geschwindigkeiten laufe. Und wenn es dann nicht schlimmer wird, kann man das natürlich erstmal dabei belassen. Wenn es natürlich so ist, dass man kaum noch gehen kann, dann muss man natürlich gegebenenfalls doch mal zum Arzt oder mal eine längere Pause einplanen.
Was ich ja verrückt fand, dass Sie jetzt gesagt haben, wenn man am nächsten Tag Herzrasen hat, also ich dachte jetzt eher, dass man das Herzrasen während des Laufens oder kurz danach hat, aber das ist jetzt einmal geschlafen und wenn ich dann aufwache und ein Problem habe, dass ich es dann daran merke, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, das ist ja eine Form dann des Übertrainings, dass man natürlich unter Belastung eine höhere Herzfrequenz hat, ist ja normal. Mhm. Und dass das auch nach einer sportlichen Belastung noch anhält, ist natürlich auch normal. Wenn es allerdings am nächsten Morgen noch hoch ist, dann wäre es doch ein bisschen zu viel. Mhm. Deswegen sollte man dann vielleicht eben mal einen Ruhetag einlegen oder auch zwei, je nachdem, wie intensiv dann das noch anhält.
Okay. Und so zum Start in so eine Saison, beziehungsweise in mein Laufleben, eine Distanz am Anfang, gibt es da irgendeine Richtlinie oder sagen Sie, das ist eigentlich völlig egal, Hauptsache es macht Spaß?
Ja, Spaß ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor und man muss ja die Grundlagen haben. Also das heißt, das Fundament des Trainings ist die Ausdauerleistungsfähigkeit und da gibt es mehrere Trainingsbereiche und der, in dem sich die Langstreckenläufer bewegen, das ist vor allem Grundlagenausdauer 1, so heißt das. Das heißt, das ist ein Bereich, wo man lange Läufe macht in einer niedrigeren Intensität. So als Faustregel kann man sagen, wo man sich noch gut unterhalten kann. Aber dann, wenn man in einem guten Trainingszustand ist, dann auch mal 2,5-3 Stunden läuft.
Mhm. Und dann gibt 2-3 Stunden?
Ja, wenn man jetzt auf Marathon oder Hermannslauf geht, dann ist das zum Ende der Trainingsvorbereitung, also im letzten Monat, geht man dann schon in die Bereiche, wo man dann eben über diese Distanzen läuft, aber eben in einer relativ niedrigen Geschwindigkeit und auch nicht so belastend, sagen wir mal.
Und das wäre dann auch so mein grundsätzlicher Tenor, wenn ich jetzt sage, ich möchte nächstes Jahr einen großen Lauf machen, dass ich dann auch generell immer so laufe, dass ich mich noch unterhalten kann, um erstmal eine Basis zu
haben? Nein, nicht nur.
Ja.
Aber das ist halt die Grundlage. Okay. Das heißt, das sind die langen Läufe, aber man muss natürlich, wenn man einen Trainingsplan erstellt, auch berücksichtigen, dass der Körper ja auch immer eine gewisse Ansprache braucht. Das heißt, wenn man monoton trainiert, immer nur das Gleiche macht, dann gibt es keine wirkliche Verbesserung. Wir müssen uns dann eben auch, also man muss Impulse setzen, um dem Körper zu signalisieren, du musst jetzt hier mal ein bisschen mehr machen und musst dich in diese Belastung anpassen. Das heißt, dass man dann auch mal ein Tempotraining macht oder dass man so gewisse Intervalltrainings mal macht oder Läufe am Berg zum Beispiel. Das sind wichtige Impulse, nur man darf es halt auch nicht übertreiben. Das heißt, ein Tempotraining pro Woche, das wäre dann normalerweise ausreichend.
Sie haben jetzt mehrfach von Lauflevel 1, 2 und 3 gesprochen. Was genau heißt das nochmal?
Ja, das sind die einzelnen Trainingsbereiche. Man kann das unterteilen in den Regenerationsbereich, wo man, wie der Name schon sagt, in einem sehr niedrigen Bereich sich bewegt, mit einer Herzfrequenz, die eben keine höheren Belastungen beinhaltet. Und dann gibt es Grundlagenausdauer 1. Das ist sozusagen das Fundament des Hauses. Das ist der Bereich, wo man mit einem Partner noch unterhalten kann während des Laufs. Also eine niedrige Intensität, keine hohe Pulsfrequenz, dafür aber eine lange Belastung möglich ist. Und dann gibt es noch die Grundlagenausdauer 2. Das ist dann schon eine intensivere Belastung mit einer höheren Herzfrequenz, aber immer noch in einem Rahmen, wo es eben um die Grundlagen geht. Etwas intensiver als Grundlagenausdauer 1. Und dann gibt es noch wettkampfspezifische Ausdauer. Das ist dann der Bereich, wo man dann in den roten Anschlagsbereich schon reingeht.
Gut, passende Ernährung kommt ja dann auch dazu, dass man da jetzt nicht gerade sich immer das Schlechte reinschaufelt, sondern ein paar Energieträger braucht man dann ja auch. Ne?
Aber ja, aber gesunde Ernährung ist ja für einen Sportler kein Problem.
Ja, ja, das stimmt. Ja gut, aber wenn wir jetzt so bei mir sind und sagen, boah, ich möchte jetzt auch mal irgendwie einen 31,1 Kilometer Lauf oder einen Marathon machen, da muss man ja erstmal bei so vielen Sachen anfangen. Also wenn Sie jetzt auch sagen, ne, muss erstmal eine Basis sich erarbeiten, wie man überhaupt läuft, braucht man eine passende Ernährung, dann muss ich am besten ja auch noch meine Muskeln trainieren, damit ich keine Knieschmerzen habe. Es ist ja schon komplex. Es ist jetzt nicht so von wegen, ach, ich mache das mal gerade. Ne?
Ja, das ist ja der Idealfall. Ja. Ne? Das kriegen natürlich auch nicht alle hin. Ernährung spielt auch eine Rolle, klar. Also gesunde Lebensweise, dass man nicht krank trainiert zum Beispiel, gehört
ja,
auch dazu.
Ja, auch so ein Punkt. Ne? Was ist Erkältung? Ja. Fand ich immer in der Zeit, wo ich gerne gelaufen bin, immer sehr frustrierend, wenn dann irgendwie ein Schnupfen kam. Denke ich so, ja gut, irgendwie fühlt es sich jetzt nicht so gut an. Wenn es vom Gefühl her sich nicht gut anfühlt, sollte man es wahrscheinlich auch nicht machen. Ne?
So würde ich das auch unterschreiben, ja. Also wenn man nur eine leichte Erkältung hat und, sagen wir mal, keine größeren Halsschmerzen dabei, dann kann man sicherlich auch mal ein lockeres Training machen. Aber wenn man ehrlich ist, gewinnt man ja nicht so viel dabei. Mhm. Man verlängert höchstens mal die Zeit, die es braucht, damit diese Erkältung dann abgeheilt ist. Und dann muss man halt mal eine Woche aussetzen, aber da verliert man auch nichts. Also wenn man eine Woche bis 10 Tage aussetzt, führt das nicht dazu, dass man einen deutlicheren Leistungsabfall hat. Mhm. Natürlich ist es was anderes, wenn man richtig krank ist und mal 3 Wochen aussetzt. Dann muss man schon sagen, dann ist ein Trainingsaufbau auf einem niedrigeren Niveau als auf dem Niveau vor der Erkrankung erforderlich. Das geht dann halt nicht anders.
Richtige Tempo fand ich immer schwierig zu finden. Pulsuhr, ist das was, wo Sie sagen, dass sowas kann helfen?
Auf jeden Fall. Man muss ja, wenn man jetzt über Trainingsbereiche redet, also Leistungssteuerung, muss man ja ungefähr wissen, in welchem Bereich man sich bewegt. Und die modernen Pulsuhren, die sind ja Alleskönner. Die sagen einem ja auch, was man an welchem Tag wie trainieren soll, damit man sich da vernünftig bewegt. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass die Herzfrequenz natürlich bei jedem Menschen anders ist. Und man kann jetzt nicht verallgemeinern, dass man sagt, was weiß ich, so eine Formel 220 minus Lebensalter durch sowieso ist dann die optimale Belastung. Ja. Weil das eben sehr unterschiedlich ist bei den Einzelnen. Da helfen einem diese Herzfrequenzmesser natürlich schon. Und wenn man dann sagt, man möchte im Grundlagenausdauer-1-Bereich trainieren, dann gibt es dafür eben Tabellen, wo man nachgucken könnte, in welchem Herzfrequenzbereich man sich dann bewegt. Und wenn man es ganz genau wissen will, kann man dann noch Laktattests machen. Da wird dann über Blutentnahmen geguckt, wie hoch der Anfall der Säure dann im Blut ist und dann kann man daraus berechnen, welche Werte, also Herzfrequenzwerte oder auch Geschwindigkeitswerte man haben muss, um sich in bestimmten Trainingsbereichen zu bewegen.
Ja, ich hatte das mal auch mal gemacht, dann gelaufen, dann wurde ins Ohrläppchen gepikst und dann wurde geguckt, irgendwann gibt es dann so diese Schwelle und wenn der überstiegen ist,
das
dann
ist
weiß
die
man.
Die Laktatschwelle, die berühmte. Und wenn man da drunter bleibt, dann kann man auch relativ genau vorhersagen, welche Marathonzeit man zum Beispiel erlaufen kann. Mhm. Und wenn man drüber kommt, dann wird es schwierig, weil dann arbeitet der Körper unter Sauerstoffschuld und das bedeutet, die Muskeln werden dann sauer oder man kriegt schwere Beine und dann geht es irgendwann auch nicht mehr weiter. Ja. Und das ist eben der Punkt, wo man in den Bereich der Trainingssteuerung kommt. Das ist dann, sagen wir mal, auch für manche schwierig, einzusehen, dass man vielleicht doch besser etwas niedriger intensiv trainiert, anstatt immer hoch oder Vollgas. Da hat es schon vor 30 Jahren Studien gegeben, wo man Läufer da untersucht hat, die also auch nur hobbymäßig um irgendeinen See da in Köln gelaufen sind und hat festgestellt, dass die alle viel zu hart trainiert haben. Und da ist weniger manchmal mehr.
Ja, das war ich überrascht. Ich hatte das, als ich das gemacht habe, diesen Laktattest beziehungsweise diesen Lauf, wie auch immer. Wie nennt man das jetzt, diese Untersuchung?
Oder? Ja, es gibt diese Laktattests auf dem Laufband, dann gibt es noch Konkoni-Tests oder...
Auf jeden Fall, als ich dann wusste, wie so meine meine Frequenz sein soll und ich diese Pulsuhr hatte, war das für mich immer so schön zu vergleichen, so okay, ich würde jetzt vom Gefühl her eher schneller laufen wollen, aber meine Uhr sagt mir gerade, bleib mal bitte dabei oder mach mal noch ein bisschen ruhiger. Und dann habe ich schon gemerkt, dass die Distanz dadurch, also ich mich besser gefühlt habe, wohl mein Gefühl eigentlich gesagt hätte, ich hätte ein bisschen zügiger laufen können, fand ich so ganz schön, das an mir zu bemerken.
Ja, das ist ein allgemeines Phänomen. Ne? Man denkt immer, man muss mehr machen, aber in Wirklichkeit ist es manchmal schlauer, man macht ein bisschen weniger. Und die Smartwatches heute oder die Trainingscomputer, die werfen einem ja auch hinterher dann aus, in welchen Belastungsbereichen man wie lange dann trainiert hat und sagen einem dann auch, man muss mehr im niedrigeren Bereich machen oder der prozentuale Anteil des höherschwelligen Bereichs war zu hoch und dann muss man sich da entsprechend anpassen.
Und würden Sie jetzt sagen, abschließend, dass einfach jeder es schafft, einen Halbmarathon oder einen Marathon zu laufen?
Ja, mit der guten und richtigen Vorbereitung, denke ich, ist das möglich. Ein diszipliniertes Leben gehört dazu. Ne? Man muss ja auch Opfer bringen für den Sport dann, dass man weniger feiert, vielleicht nicht mehr raucht und nur noch oder überwiegend gesunde Sachen isst. Also wenn man sonst körperlich gesund ist, kann das meiner Meinung nach jeder schaffen, ja.
Okay. Also jetzt genau, davon abgesehen, dass der Arzt und alle, das Herz und der ganze Körper sagt, grundsätzlich ist das möglich, wenn man da genug Disziplin hat und genug Zeit. Ich habe ja jetzt gehört, wenn ich jetzt ganz als Laie anfange, muss ich ein Jahr einplanen, dann kann ich in einem Jahr...
Ja, wenn es gut läuft.
Okay, ja, gut läuft, mindestens dann ein Jahr.
Ja, das muss schon alles passen, ne? Also, okay. Ich weiß aber auch aus meiner Schulzeit noch, da gab es dann eine Wette und dann hat der eine gesagt, ich schaffe das. Und das hat dann auch geklappt, auch ohne große Vorbereitung. Aber je älter man wird, desto mehr Zeit muss man sich dafür natürlich nehmen.
Aber 3 Monate hatten Sie anfangs auch gesagt. Also 3 Monate.
Ja, 3 Monate ist so die Zeit, die man schon mindestens aufwenden muss, um sich gezielt vorzubereiten, wenn man schon eine gewisse Erfahrung mitbringt.
Aber ansonsten sind wir eher bei 1 Jahr plus.
Ja, 1 Jahr ist dann ein Zeitraum, ja. Sag mal. Dann hat der Körper auch genug Zeit, sich an diese Belastung anzupassen und man kann ja innerhalb dieses Jahres dann auch steigern. Und man fährt ja auch vielleicht mal in Urlaub oder muss irgendwie ein bisschen mehr arbeiten und dann ist vielleicht das Wetter noch schlecht, dann geht man nicht so laufen.
Weil was mich jetzt daran reizt, ist ja immer dieses, wenn ich dann die anderen sehe, wie die so ins Ziel kommen, hier bei uns in Bielefeld bei dem Lauf, dieses Gefühl muss ja einfach toll sein, dieses dann geschafft zu haben. Alle sind ja eigentlich völlig fertig, aber finden es trotzdem geil, dabei gewesen zu sein. Ne?
Ja, genau, das ist der nie wieder und dann melde ich mich doch wieder an Effekt. Ja. Die Zuschauer peitschen einen ja auch nach vorne.
Was motiviert Sie denn, so Sport zu treiben?
Für mich ist das ein Ausgleich zum Job und ich bewege mich gerne, ich fahre gerne Fahrrad, ich kann dadurch entspannen, auch wenn es sich vielleicht widersprüchlich anhört. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der den ganzen Samstag und Sonntag auf dem Sofa liegt und Fernsehen guckt. Das macht mir keinen Spaß.
Ja, ich habe auf jeden Fall irgendwo schon mal gelernt, dass beim Laufen, wenn man einsteigt, auf jeden Fall wichtig ist, Spaß dabei zu haben und nicht am Ende völlig erschöpft zu Hause ankommt und denkt so, boah, aber zum Glück habe ich es hinter mich gebracht. Sondern es muss ja schon irgendwie auch so ein bisschen was Schönes dabei sein.
Ja, natürlich hat man diese Momente als Sportler, wo man denkt, verdammt, heute ist es aber irgendwie doch nicht so schön gewesen. Aber dafür gibt es eben dann auch wieder eine Belohnung, wenn man dann merkt, man kommt ja voran und man hat einen Trainingseffekt und man kann länger laufen, man kann schneller laufen und man kommt weiter und man kann sich dann besser mit seinem Nachbarn unterhalten, der mitkommt vielleicht. Also hat ja auch eine soziale Komponente. Und also insofern wird man ja auch durchaus belohnt und es werden ja scheinbar auch Endorphine freigesetzt, die dann zusätzlich noch so einen Effekt erzeugen.
Danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und jetzt wissen wir alle Bescheid, was wir tun können oder sollten, um beim Volkslauf erfolgreich zu sein oder zumindest dabei zu sein, weil das ist ja manchmal auch schon ganz schön, wenn man überhaupt mitgelaufen ist und am Ende, egal auf welchem Platz, eine Medaille kriegt. Danke Ihnen.
Ja, danke auch.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.